Mist, haben wir schon einen Plan für die 50. Folge?
Wir können den ja einfach entwickeln, während wir die 50. Folge ankündigen, so ganz spontan.
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Lass das machen. Hallo und willkommen zur 49. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas, aka ich habe mir vorher leider nichts einfallen lassen.
Und ich bin Markus, aka ich halte überhaupt nichts von diesen AKAs, und wir begrüßen euch wie jede Woche zu dem Podcast über Nerdkultur und Gartenarbeit.
Aus Pfaffenhofen, der Beste.
Aus Pfaffenhofen. Wir arbeiten beide bei Excentra, ich bin CTO und Lukas ist Softwareentwickler und bald hoffentlich Ausbilder für ganz viele neue Informatiker.
Richtig.
Die dann ja ebenfalls ausgewachsene Softwareentwickler werden wollen. Wie geht's dir denn so mit deiner Vorbereitung zur ADA-Prüfung?
Ja, schwierige Situation.
Hast du morgen angefangen zu lernen?
Ja, genau. Also ich habe gestern ein bisschen was gemacht, so 2 Stunden oder so. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Deswegen, ich werde heute Abend wahrscheinlich nochmal lernen und ich habe mir morgen freigenommen. Dann lerne ich da auch nochmal.
Ja, aber ich glaube, so wirklich wird es schwer. Also ich kann das schwer einschätzen.
Ich kann das auch schwer einschätzen. Also die Bestehquote liegt bei 94%, aber ich sag mal, ich habe diese AEVO-App, mit der man da gut üben kann, was einem so passieren könnte in der Prüfung. Es ist wie so diese Apps für die Theorieprüfung beim Führerschein.
Und wie stark hilft da der gesunde Menschenverstand und wie viel muss man lernen?
Ich würde sagen 80% gesunder Menschenverstand und 20% Lernen. Es sind ganz oft so Edge Cases, wo du dir so denkst, ja, das könnte jetzt richtig sein, wenn man es jetzt aus dieser Perspektive sieht, aber man muss quasi immer aus einer pädagogischen Sichtweise oder aus der IHK-Sichtweise denken.
Wie ist denn die Form der Prüfung? Also ist es Papier und Stift oder?
Tatsächlich, also Rechner? Wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist, jeder kriegt ein Tablet und dann macht man das auf einem Tablet, füllt da Multiple-Choice-Fragen einfach aus.
Ja, also wenn 80% gesunder Menschenverstand ist, was wahrscheinlich brauchst du 50%, um zu bestehen.
Genau, ich brauche 50%.
Der Drops doch gelutscht.
Ja, ich hoffe einfach, ich packe das, ich habe trotzdem ein bisschen Lampenfieber hier, so ein bisschen Nervosität, aber ja, ich denke, ich packe das. Sonst habe ich dann noch am 16. die praktische Prüfung oder die mündliche. Da muss ich noch meine Präsentation ein bisschen überarbeiten, aber ich denke, das kriege ich hin. Über Lehrgespräch haben wir auch viel, oder über das Fachgespräch haben wir auch viel gelernt. Da denke ich, das packe ich schon. Aber der Kurs ist jetzt tatsächlich auch vorbei. Also ich hatte jetzt
zu Ende, das heißt, freitags bist du jetzt wieder verfügbar.
Ja, richtig. Da freue ich mich tatsächlich auch ein bisschen drüber, weil Freitagabend ist halt schon immer eine Zeit, wo man irgendwie was mit Kumpels macht oder so, oder irgendwas so, wo man die Woche einfach ausklingen lässt. Und das hatte ich dann halt nicht, weil dann bis 20 Uhr halt immer den Kurs machen. Das war schon ein bisschen anstrengend, aber
gut, aber das ist ja jetzt dann tatsächlich zu Ende.
Ja, genau, da freue ich mich jetzt auch, dass das zu Ende ist. Und ich hoffe einfach, ich packe die Prüfung beim ersten Mal und bin dann Ausbilder und kann unsere Azubis dann ab September ausbilden.
Ja, das würde mich natürlich sehr freuen und auch entlasten, denn ebenso nervös sind wahrscheinlich meine Studenten vom TAI-Projekt, denn da geht es jetzt auch in den Endspurt tatsächlich. Also wir haben jetzt noch diesen Monat und dann soll da tatsächlich...
Oder nächsten Monat.
Ja, im Moment ist heute noch nicht der 1.6.
Nee, der 1.6. ist am Dienstag.
Ja gut, also wir haben jetzt noch einen Monat
ja.
Und da ist auch nächste Woche noch ein Feiertag und deswegen müssen wir da schon schauen, dass die...
Stimmt, es war jetzt zweimal an einem Donnerstag einfach Feiertag.
Ja genau, da war zweimal Feiertag und Donnerstag ist die Vorlesung, also ja. Das macht es jetzt nicht besser. Zumindest, nee. Ja, ich meine, der Arbeitsaufwand ist ja hauptsächlich neben der Vorlesung, aber es ist natürlich trotzdem cool, wenn da ich und Professor Stiel da auch drauf schauen können, was da passiert. Und ich muss sagen, ich bin relativ zuversichtlich. Also nochmal Revue passiert, was machen wir? Wir machen eine prozessgesteuerte Anwendung in Java und in React, welche Veranstaltungsmanagement unter grenzwertigen Corona-Bedingungen ermöglicht. Also Einlass, Nachweis von Impfstatus, Social Distancing, Tracking, falls dann doch irgendwas passiert. Und der erste Kunde bzw. der erste Stakeholder, der es verwenden wird, ist der Kultursommer von Neckarsulm. Das sind ja 20 bis 30 Events tatsächlich, also relativ viel auf einem Open-Air-Gelände mit bis zu je 400 Besuchern. Und das wollen wir mit der Software managen und ja möglichst uninvasiv und möglichst einfach, möglichst effizient, sodass die Kultur wieder im Vordergrund steht und nicht irgendwie das Ausfüllen von dummen Formularen.
Ja, ja.
Weißt du, was das größte Problem ist tatsächlich?
Ja,
wenn 400 Leute kommen und du brauchst für jede Person nur eine Minute, und das ist echt relativ wenig, dann hast du eine Einlasszeit von, wenn du nur eine Schlange hast, von 400 Minuten. Das ist natürlich absolut nicht zumutbar.
Ja, ja.
Und da eine saubere Lösung für finden, sodass man möglichst viel upfront machen kann, die ganze Personaldatenerfassung, das Clustering, sodass der Einlass wirklich nur noch das Scannen von dem QR-Code ist. Das ist das große Ziel von unserem Projekt.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich hoffe, ich kann dann mit eurem Produkt auch mal zu irgendeinem Festival gehen oder
Ja, tatsächlich, weil so wie es ausschaut, wird das letzte Event im Kultursommer tatsächlich ein Metal-Festival, bei dem auch ich auf der Bühne stehen werde.
Okay.
Deshalb sind wir mal gespannt, ob ich dann tatsächlich vor 400 Leuten wieder auftreten darf. Das ist jetzt echt schon lange nicht mehr passiert. Da freue ich mich jetzt auch ganz unabhängig von der Informatik mal wieder drauf.
Ja, apropos Corona, kurze Frage. Haben wir schon mal über meine Impfung geredet? Weiß ich gar nicht.
Bin mir auch nicht mehr sicher. Also du wurdest geimpft.
Genau, ich wurde geimpft. Ich weiß aber nicht über...
Doch, ich glaube, wir haben darüber geredet, wie digital das denn war.
Ja, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich guck mal kurz nach. Schau mal kurz mit dem nächsten.
In die Shownotes. Mir ist nämlich diese Woche was Lustiges passiert. Und zwar hat die Telekom mich angerufen, ob ich denn meinen Magenta Mobile L-Vertrag auf 24 GB pro Monat inklusive aktualisieren möchte, kostenlos.
Okay.
Und das fand ich jetzt eigentlich mal nice, muss ich sagen. Also wir haben uns ja immer in der Vergangenheit im Gegensatz zu dem, was so in Skandinavien und auch in Osteuropa, Rumänien, Polen so an Verträge vorhanden ist, sehr, sehr, sehr stark benachteiligt gefühlt, immer so mit 3, 4, 5 Gigabyte im Monat, wo man dann schon in der Hälfte vom Monat anfangen muss, das Datenvolumen zu sparen. Da muss ich jetzt wirklich sagen, 24 Gigabyte im Monat sind ordentlich.
Ja, wenn man bei Vodafone ist, hat man die Probleme nicht. Also,
warum denn nicht?
Also ich habe zumindest in meinem Vertrag, ich habe 10 Gigabyte, aber ich habe Gigakombi, das heißt, ich habe mein Internet auch über Vodafone und dann kriegst du automatisch 10 Gigabyte einfach nochmal oben drauf, das heißt, ich habe 20 Gigabyte und ich weiß nicht, wie das bei der Telekom ist, aber bei der Vodafone ist es so, du hast noch dieses Giga-Depot, da können bis zu 8 Gigabyte vom letzten Monat einfach übernommen werden.
Verstehe, also dann kann man sozusagen noch die nicht genutzten...
Genau, für den nächsten Monat einfach mitnehmen und hast so eigentlich, also wirklich, ich habe nie aufgebrauchtes Datenvolumen. Noch nicht einmal habe ich das gehabt.
Also ich hatte das tatsächlich, also ich war vorher, glaube ich, bei 12 oder bei 13 und da musste ich dann vor allem am Ende vom Monat, habe ich dann schon nochmal 5 € für einen Tagespass eingeworfen, wenn ich tatsächlich mal... Und da muss ich jetzt allerdings das sagen, das war vor Corona. Also wenn ich da mal 2, 3 Tage unterwegs bin, weil ich gehe zum Beispiel nie in Hotel-WLANs, weil absolut unsicher, meistens eine absolute Katastrophe von der Usability für irgendwie gefühlte 2 Kilobit.
Ja, richtig.
Und deswegen bin ich dann im Hotel, wenn ich da dann noch irgendwie einen Film schauen möchte, läuft der dann meistens über mein LTE. Und ja, da wurde es dann früher schon mal ziemlich eng gegen Ende des Monats. Aber mit 24 Gigabyte fühle ich mich jetzt eigentlich relativ wohl.
Gibt es auch so Passes, wo du bestimmte Anwendungen quasi whitelistet, wo der Traffic dann...
Ja, das gibt es, das nennt sich, wir ficken die Netzneutralität und heißt bei der Telekom Stream On.
Okay.
Und das sind halt die von der Telekom ausgesuchten Produkte, also Spotify ist tatsächlich dabei.
Und das hast du aber auch?
Das habe ich auch, obwohl ich es überhaupt nicht gut finde.
Ja.
Weil, wie gesagt, Netzneutralität ist halt was anderes.
Ja.
Ich habe es aber und ja, es bringt halt was, wenn man Spotify streamt, vor allem wenn man dann irgendwie unterwegs ist und mit dem Auto einen Podcast oder einen Song nach dem anderen hört. Ansonsten habe ich das jetzt allerdings nicht als wirklich toll wahrgenommen.
Also bei Vodafone finde ich das sehr nice. Es gibt quasi verschiedene Passes. Es gibt dann den Social Pass, den Video Pass, den Audio Pass oder so. Und kannst dann, also da sind, wenn beim Social Pass sind ungefähr jedes soziale Netzwerk, was relevant ist, sage ich mal, ist da mit drin. Also WhatsApp, Facebook, Instagram, irgendwie Telegram.
Ja, keine Frage. Das ist für Endverbraucher schon attraktiv. Aber es ist, also letzten Endes ist es ja Vodafone, die erstmal das Angebot verknappen, indem sie dir weniger Datenvolumen geben, um dir dann entgegen der Netzneutralität wieder mehr zu geben. Also ich finde es echt aus einer netzpolitischen Sicht eine Katastrophe und ich wünsche mir eigentlich, dass es da mal ein Gerichtsurteil für gibt. Also ich fände es einfach schöner, wenn man sagen würde, okay, die 10 Gigabyte oder die 20 Gigabyte, die da maximal durchgehen, die legen wir halt oben drauf auf den Vertrag und dann kann man halt, also letzten Endes, was bedeutet das? Es stärkt die Marktmacht derer, die in diesen Passes mit drin sind. Und das sind im Zweifelsfall nicht die Underdogs, sowas wie Bandcamp, die dann vielleicht ein faires Monetarisierungssystem für die Musiker haben, sondern das ist dann halt wieder Spotify und irgendwie Bayern 3 und nicht irgendwie der freie Radiosender. Also sehe ich ein bisschen kritisch, muss ich sagen.
Ja, kann ich verstehen, deine Sichtweise darauf. Aber für mich ist halt nice.
Ne? Ja, genau, also ich habe es ja auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie moralisch überlegen. Nee, ich nutze es auch, eben weil man dann weniger schnell gegen das Limit läuft. Aber aus einer Netzneutralitätssicht finde ich es relativ kritisch.
Ja, das stimmt natürlich.
Was ich bei der Telekom sehr gut finde, sind diese Tages-Flatrates. Die habe ich jetzt schon öfters mal genutzt, wenn man streamen möchte und es an der Stelle keinen Internetzugang gibt. Dann legt man einfach irgendwo sein Handy hin, im Bestfall mit einer dauerhaften Stromversorgung und kann dann halt mit dem sehr guten LTE-Uplink dann fast in 4K oder in 4K streamen.
Okay, geil. Das hört sich cool an.
Das ist relativ cool. Und da hat man wirklich für 5 € mal so einen Gottesdienst oder ein Live-Konzert gestreamt. Und das ist relativ nice.
Das ist cool, ja.
Nicht so nice war unser Rechner, den wir für unser Kubernetes-Cluster diese Woche aufbauen wollten.
Ach nee, bitte erinnere mich nicht. Ja, darüber möchte ich nicht reden hier.
War kein Erfolg. Sollen wir drüber reden, wenn es ein Erfolg geworden ist?
Nee, wir können erstmal über den Fail reden.
Ja, genau. Und dann die Lessons learned. Und
genau.
Dann
also wir haben uns 3 Stunden erstmal brauchten wir, um den PC.
Also was wollten wir machen?
Genau, wir wollten haben ein neues
Server aufgebaut. Ja.
Genau, ein neues.
Aus individuell gekauften Komponenten.
Genau, wir wollten ein neues Cluster aufsetzen und dafür haben wir relativ leistungsstarke Komponenten gekauft. Einen Threadripper, ein krasses Motherboard, M.2 Festplatten und den krassen RAM, den es irgendwie gibt. Und haben das quasi alles bestellt. Und dann kam alles an tatsächlich nach längerem Verzug. Also ich glaube, wir haben 2 Wochen drauf gewartet oder so. Und dann haben wir alles eingebaut. Dann haben wir uns getroffen an einem Tag zusammen, alle Masken getragen natürlich und haben dann den PC aufbauen wollen. Haben dafür ungefähr 3 Stunden gebraucht, weil dann musste man diese M.2s in so ein bestimmtes Casing packen und was weiß ich nicht alles etc. pp. Nach 3 Stunden haben wir dann alles reingesetzt und wir haben natürlich nicht vorher einfach mal getestet, ob die einzelnen Komponenten funktionieren, sondern einfach alles eingebaut und dann geguckt, ob es geht. Und es ging nicht. Das Mainboard hat nicht mal einen Post gehabt, also hat nicht mal irgendwas gemeldet danach, nach dem Startdrücken. Nur eine LED hat gebrannt, weil irgendwie Strom da war oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir 1 Stunde noch Troubleshooting gemacht, keine Ahnung, haben alles ausgebaut. Dann bis zur CPU runter, haben den Kühler nochmal von der CPU runter. Und ohne die CPU hat der tatsächlich mehr Output geliefert als mit der CPU.
Das ist doch schon mal ein eindeutiges Indiz, dass CPU-technisch was nicht in Ordnung ist.
Richtig. Dann sind wir sehr traurig nach Hause gegangen, weil es dann auch schon irgendwie 9 war oder so und dann wollten wir auch irgendwann schlafen. Und am nächsten Morgen kam einer der Kollegen von uns zu mir und meinte, ja, er glaube, er hat es rausgefunden, was das Problem war. Und zwar haben wir die falsche CPU bestellt.
Aha, das heißt, sie hat nicht auf den Sockel vom Motherboard gepasst.
Richtig, also anderer Sockel einfach.
Und hatte der Sockel wahrscheinlich dann auch noch die gleiche Größe? Und
genau, also der Sockel perfekt. War tatsächlich formgleich und man hat es nicht direkt gesehen, wenn man jetzt die CPU drauf getan hat. Und selbst drauflegen konnte man die CPU auch, aber wenn man es halt anmachen wollte, ging es nicht, weil anderer Sockel. Und ja, da gebe ich die Schuld natürlich niemandem, der da damit was zu tun hatte. Auf jeden Fall bestellen wir jetzt eine neue CPU und hoffentlich funktioniert dann der Server und dann kann ich auch das neue Cluster aufsetzen mit geilen Cluster-Technologien, wo ich mich jetzt irgendwie 2 Wochen lang reingelesen habe. Und
genau, also die Idee ist tatsächlich, dass wir da auch eine mega krasse Grafikkarte drin haben, sodass wir 3D-Services oder Services, die ja Digital Twins und virtuelle Prototypen visualisieren können, dass die dann auch auf dieser Kiste laufen. Da bin ich schon mal sehr gespannt.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Die Grafikkarte kriegen wir erst deutlich später, ich glaube erst in einem Monat oder so.
Ja genau, weil die ganzen Bitcoin-Miner uns die wegshoppen.
Nee, weil die tatsächlich noch nicht, erstens das, also Bitcoin-Miner wahrscheinlich auch, aber das ist eine Profikarte, die RTX A4000 von Nvidia und die ist halt jetzt gerade eben erst rausgekommen und da müssen wir jetzt, die haben wir jetzt vorbestellt quasi und warten da jetzt, bis da mal irgendwas rausgeschickt wird. Genau. Und sonst erzähle ich euch, was ich dann mit dem Cluster aufsetzen. Das könnten wir eigentlich perfekt mit einer Kubernetes-Folge verknüpfen.
Ja genau, da können wir da mal, also mit Cluster meinen wir tatsächlich ein Kubernetes, welches dann unter anderem darauf laufen soll. Und genau, lass uns das doch machen, wenn die Kiste läuft, dann mal eine Folge dazu, wie du darauf Kubernetes zum Laufen bringst.
Genau. Und dann rede ich da auch über die einzelnen Aspekte, die man bei sowas beachten muss, etc. Okay.
Nice, dann kommen wir jetzt zur 50. Folge.
Die heute nicht ist.
Die heute nicht ist, sondern nächstes Mal. Also wir haben tatsächlich ganz spontan entschlossen, dass wir bei der echten 50. Folge nichts machen werden, was besonders ist, sondern einfach warten, bis Corona ein bisschen weniger sackt und dann eine Live-Show machen vor Publikum.
Genau.
Und zwar in der neuen Schmiede hier im Pfaffenhofen, wenn es da wieder möglich ist, unter Auflagen oder unter keinen Auflagen Menschen zu empfangen. Wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie Hunderte, sondern wahrscheinlich.
Es würden auch nicht 100 kommen, aber.
Es würden erstens nicht 100 kommen und zweitens ist es mit Corona dann wahrscheinlich eher so im Bereich zwischen 10 und 20. Die kriegen wir aber sicher zusammen und dann machen wir mal eine Live-Folge, wo man dann auch durchaus interviewartig und diskussionsartig sich beteiligen kann an diesem Podcast.
Ja.
Und wir informieren euch, wenn wir da eine genauere Planung haben.
Genau, also ich fände es, glaube ich, cool, wenn Interessierte uns einfach mal eine E-Mail schreiben.
Genau, damit an codeculture@excentra.de, damit genau. Man zumindest mal ein bisschen planen kann, wie viele Häppchen man beschaffen muss.
Genau.
Und ja, dann würden wir das mal angehen und vielleicht sogar mit einem anderen Event kombinieren. Das müssen wir nochmal schauen. Je nachdem, wie es die Corona-Lage eben zulässt.
Genau.
Dann noch ein bisschen Follow-up zu den Themen der letzten Wochen. Es wurde ernst. Amazon hat tatsächlich MGM gekauft.
Okay.
Für 8,5 Milliarden Dollar.
Krank.
Und hast du gesehen, was The Verge getitelt hat?
Nee.
Why on earth did Amazon spend 8 billion on a zombie studio? Und ja, ich glaube, das trifft es relativ gut. Also man könnte jetzt auch sagen, Amazon kauft 1000 Faxgeräte. Das ist ungefähr wahrscheinlich dieselbe
News. Ja, eben. MGM ist doch ein mega altes Studio. In neuen Verfilmungen oder in der neuen Filmindustrie ist es auch fast gar nicht mehr vertreten, oder?
Also ich glaube tatsächlich, dass es um die Franchises geht, oder? Also ich kann mir
das
nicht
anders
vorstellen.
Ja, das kann schon gut sein, aber
also wahrscheinlich wird Amazon
aber
jetzt
nur für die Franchises, das Geld kriegen sie doch niemals wieder rein, wenn sie nur mit den jetzigen Franchises, mit alten Schinken, da Profit
rausschlagen. Nee, die alten Schinken nicht, aber wahrscheinlich die alten Schinken nochmal neu auflehnen. Also stell dir vor, irgendwie James Bond, Addams Family, Candyman, Fargo. Rocky.
Ja.
Ja, es ist schon eher so die
also
zweite.
James Bond ist, James Bond der ist einzige,
wahrscheinlich der einzige
Kandidat, den man wirklich...
Legally Blonde.
Ja, okay.
Ja.
Ja, also. Mal gucken. Also weiß ich jetzt nicht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt der richtige Move war, aber die haben bestimmt eine Idee dahinter, ne?
Ja, und sie haben ihre Kronjuwelen auch schon vorher verscherbelt. Also The Wizard of Oz zum Beispiel gehört gar nicht mehr MGM, obwohl MGM es produziert hat.
Lol.
Also die waren da schon im Ausverkauf. Also ich finde 8 Milliarden echt ein bisschen viel, muss ich sagen.
Ja, für Amazon ist es bestimmt nicht viel. Für Jeff Bezos.
Da war es ein bisschen
das,
die
Porto-Kasse. Das zahlt der Bar einfach. Einfach an der Seite hat er das einfach, ne? Das ist ja Kleingeld für den.
Ja, also freuen wir uns auf die Rocky-Serie, die dann bei Amazon droppt.
Ja, bestimmt.
Ich bin gespannt. Und noch ein kleiner Nachtrag. Wir hatten ja mal vor einigen Wochen die Algorithm bei uns zu Gast. Und die Algorithm hat eine neue Single rausgebracht, die wir hier jetzt mal in Form eines Spotify-Links mit euch teilen wollen. Und zwar handelt es sich bezeichnenderweise um den Track Interrupt Handler. 3,5 Minuten, schon ordentliche Plays auf Spotify. Hört mal rein, wenn ihr auf Elektro-Gent steht und Bock habt, so ein bisschen digital angehauchten Metal zu hören.
Ja, ist ja eigentlich ganz nice.
Ja, durchaus. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt.
Aber jetzt hast du eins übersprungen, oder nicht?
Habe ich eins übersprungen.
Das Facebook-Ding? Sponsored Research Paper.
Ah, oh.
Ist das jetzt einfach übersprungen?
Ja, tatsächlich, das habe ich übersprungen.
Ja.
Komme ich nur dazu. Ja, das ist mir auch nochmal über den Weg gelaufen. Facebook hat ein Research Paper veröffentlicht, in dem sie, ja, ich würde mal sagen, weinen darüber, dass iOS 14.5 nicht mehr erlaubt, alle Daten des Benutzers rauszugeben. Und das finde ich ein bisschen
lustig.
Lustig, ja.
Ja, mal interessant. Also Facebook hat ja in Vergangenheit schon sehr viel rumgeheult wegen allem Möglichen. Und ich glaube, es ist ein weiterer Versuch, der klicklich fehlschlägt.
Ja, also was in dem Paper tatsächlich wortwörtlich drin steht, by sharply limiting the ability of third-party apps to create value through personalized advertising, Apples policy changes undermine competition. Und
was? Das sagt Facebook.
Das von Facebook gesponserte Research-Paper.
Ja, okay,
und John Gruber hat ganz suffisant dazu gemeint, by sharply reducing burglaries, police are limiting the ability of pawn shops to create value from stolen goods. Das fand ich ein legitimen Kommentar dazu. Also, ja gut, Facebook weint, das ist so die kurze Zusammenfassung. Und ich finde, das ist eigentlich schon ein Erfolg in sich selbst.
Ja,
also da kann man
definitiv sagen,
da ist iOS 14.5 wirklich ein Schritt gegangen, der dringend notwendig war.
Ja, und da können auch mal alle Android-Heads mal loben, weil der Move ist, finde ich, sehr legitim für alle Seiten.
Genau, also Android muss da jetzt einfach mal nachziehen, zumindest das offizielle Android. Natürlich werden jetzt wieder Leute schreiben, ja, da kann man sich doch irgendwie so ein Cydia-Dings installieren.
Genau.
Okay, kann man machen, aber das Stock-Android, welches man auf einer Feldwalden-Wiesen-Samsung hat, ist halt nicht so konfiguriert.
Ja. Kommen wir zu den News.
Kommen wir jetzt tatsächlich
neue
zu News.
Sachen.
Ich glaube, ich habe mich tatsächlich gerade vorhin aus Versehen gemutet und nicht eine Kapitelmarke gesetzt.
Wirklich?
Ja, da muss ich nachher mal drüber schauen. Das ist eine lustige Aussetzer gibt. Ja, die News. Kennst du Paparazzi?
Nee.
Haha, das ist tatsächlich auf die 1 des App Stores gerutscht.
Was ist das?
Ein neues virales Dings.
Ah, nein. TikTok 2.0 oder?
Ja, sowas in der Richtung. Also es hat sich tatsächlich relativ stark gehypt. Es ging auch sehr an mir vorbei, muss ich sagen. Ich habe allerdings so aus dem Augenwinkel ein paar Influencer gesehen, die offensichtlich dafür bezahlt wurden, dieses Ding zu pushen. Und es hat sich offensichtlich ausgezahlt, denn Paparazzi ist, wie gesagt, auf der 1 der App Store Charts. Und es ist ein soziales Netzwerk, mit dem man nur Bilder und Videos von anderen posten kann.
Was? Ach so.
Ja, also die Idee ist quasi, dass auf deinem Profil Bilder und Videos auftauchen,
die andere
von
Leute
und mit dir sind, aber von anderen gemacht wurden.
Okay. Ja, ob da nicht irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
Ja, also ich glaube, man muss es immer noch freigeben oder man gibt es halt frei. Und ja, also ich glaube, was dieses Social Network jetzt ein bisschen halt versucht aufzugreifen, ist das, was auf Instagram ja schon ewig der Fall ist, nämlich dieses Verlinken. Mhm. Man ist auf irgendeiner Party, man macht irgendwelche Fotos voneinander, man trifft sich und dann verlinkt man sich ja immer gegenseitig.
Und das wäre doch richtig geil gewesen, als die Leute das Kapitol gestürmt haben und dann macht jeder von sich so, macht jeder von dem anderen, verlinkt
ja, genau,
den so.
Und dann und hier irgendwie mit der echten Adresse.
Genau, und dann kann man das mega gut verfolgen, das ist doch super.
Ja, ich glaube, dafür hätte es sich geeignet. Ja. Ist aber, glaube ich, nicht intended von den Leuten von Paparazzi. Ich bin mal gespannt, was draus passiert, ob das jetzt nur so ein Hype-Train ist, der irgendwie durch die Netzwelt tuckert oder ob da irgendwas Größeres dran ist. Ich bin gespannt.
Ich auf jeden Fall auch.
Also ich
download es mir jetzt.
Ja, ich werde es mir auch mal runterladen und mal schauen, was das ist. Dann können wir uns ja gegenseitig Fotos auf die Profile packen.
Mhm.
Freue ich mich schon drauf. Yay. Auch gefreut haben sich übrigens die Top-Manager von Booking.com.
Okay.
Booking.com ist eine Firma, die so ziemlich alles, was mit Hotelbuchungen im Internet zu tun hat, in einem Monopol konsolidiert, also auch HRS und so Kram gehören da dazu.
Was ist HRS?
Der Hotelreservierungsservice, alte Menschen kennen das noch. Also Booking.com ist so der Platzhirsch für Hotelbuchungen international.
Ja.
Und man könnte jetzt meinen, ja, Corona hat da ein bisschen dafür gesorgt, dass es denen nicht mehr so gut geht und das ist auch richtig so. Und deswegen hat Booking.com 65 Millionen Staatshilfe von der niederländischen Regierung bekommen, um nicht out of business zu gehen, weil halt niemand mehr Hotels shoppt. Mhm. Und was hat Booking.com jetzt nach Recherche der NL Times gemacht? Gedacht, hey, wir könnten unserem Manager doch mal 28 Millionen Euro Bonus ausbezahlen. Weil, ja, ist ja gerade nice.
So.
Und das kam nicht so gut an. Und jetzt dürfen sie sich mit einem Shitstorm begnügen, der zu Recht, denke ich, darüber rollt. Also ich denke, in den Niederlanden, in denen Booking.com sitzt, ist es ein ordentlicher Skandal gewesen. In Deutschland ist es nicht so wirklich angekommen, aber ich glaube, man sollte es wissen und dann vielleicht auch mal überlegen, nicht mehr auf Booking.com zu buchen, sondern, und das mache ich eigentlich die letzten Male immer, man kann auf Booking.com hervorragend recherchieren und dann einfach direkt beim Hotel anrufen.
Ja. Ja.
Weil dann ist der Preis derselbe und meistens sogar noch irgendwie mit einem Upgrade verbunden, weil das Hotel es wertschätzt und sie freut nicht die 15 Euro, ich glaube so viel ist es sogar, die 15 Euro Gebühr am Booking.com abzudrücken, die man pro gebuchtem Hotelzimmer bezahlen möchte. Also alles ein bisschen shady und ich finde es nicht nett, wenn man Corona-Hilfen in Form von millionenschweren Bonusse dann an die Executives ausbezahlt.
Ja, tatsächlich. Das ist ein bisschen kacke, sage ich mal. Also ja. Finde ich nicht so nice.
Was allerdings eventuell nice werden könnte, ist ein bezahlter Tarif von Twitter. Und zwar ist aufgetaucht, dass Twitter einen Service namens Twitter Blue einführen möchte,
okay.
Für den man $3 im Monat bezahlt. Also wirklich, ja, ich denke, nicht zu viel. Und man hat dann erstmal keine Werbung, was schon mal ein Bonus in sich selbst ist. Und man hat ein paar zusätzliche Features, die ganz nett sind. Zum Beispiel, dass man Tweets undoen kann, also löschen und zurückeditieren. Und man kann Collections anlegen von seinen Favorite Tweets, von seinen favorisierten Zitaten, die man sammeln möchte. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, muss ich sagen, zumal Twitter ja immer so ein bisschen gestruggelt hat, wie sie Geld verdienen sollen.
Mhm.
Und Ich glaube, das ist der richtige Weg. Aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, es ist fair, weil man dann nicht wie Facebook und Instagram dafür sorgen muss, die Benutzer auszuspionieren und denen irgendwelche sinnvolle Werbung zwischen die Tweets zu kleben. Und zweitens, weil was wird passieren? Menschen, die sehr gerne auf Twitter sind, werden dafür bezahlen. Und dann wird sich vermutlich ein bisschen das Spam-Problem lösen, weil jemand, der $3 bezahlt, ist sicher legit.
Ja.
Und so kann man dann auch, denke ich, relativ gut feststellen, dass es sich dabei nicht um Spam handelt und nicht um irgendwelche Bots. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Also ich bin echt im Überlegen, das dann auch zu nutzen, zumindest mit meinem privaten Account, weil ich glaube, das würde die Twitter-Experience deutlich verbessern.
Ich verstehe bloß nicht, was mit Undo-Tweets gemeint ist. Also man kann doch jetzt auch Tweets löschen.
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gedacht. Also Tweets kann man löschen. Geht jetzt schon.
Deswegen
seine Tweets per Undo rückgängig machen. Weiß ich nicht.
Okay, verstehe ich nicht. Naja.
Ja, ich bin gespannt. Also $3 ist echt fair.
Vielleicht kann man die in Zukunft dann nicht mehr löschen.
Ah, das wäre natürlich gemein.
Das wäre natürlich nicht so nice.
Ich bin gespannt. Also freue mich schon drauf. Vielleicht gibt es dann eine bessere Twitter-Experience.
Ja, hoffentlich.
Instagram testet gerade neues Feature bzw. rollt es aus, nämlich dass man die Likes komplett oder individuell verbergen kann.
Aha, okay.
Die Idee dahinter ist, wenn man merkt, dass es so ungesund ist für einen, auf diese Likes zu schauen, und deswegen kann man tatsächlich in den Settings einstellen, Hide, Like and View Counts, und dann ist sowohl der View Count für die Videos als auch die Likes sind dann nicht mehr sichtbar.
Auf seinem Profil? Oder gilt das global? Frage ich mich jetzt gerade.
Ich glaube beides.
Weil man könnte jetzt sagen, ich blende einfach das für alle in meinem Instagram bei allem aus, oder ich stelle das für meine Posts aus, sodass andere das auch nicht mehr sehen können.
Also du kannst es auf jeden Fall als Creator machen. Also du kannst bei einem Creator von einem Post sagen, du möchtest jetzt nicht die Likes und die Aufrufzahlen publizieren. Okay. Also das geht.
Verstehe. Ja.
Aber also nur in der öffentlichen Darstellung für deine Insights bleibt es dann natürlich noch erhalten.
Ja,
also
richtig.
Du kannst als jemand, der sich jetzt nicht an dieser Like-Schlacht beteiligen möchte, kannst du jetzt die Statistiken ausblenden.
Obwohl das natürlich auch schwierig ist für Leute, die sich Follower kaufen tatsächlich. Weil wenn du sagst, ich blende das jetzt aus, weil ich irgendwie mir 10.000 Follower gekauft habe und ich möchte jetzt aber Werbedeals haben, weil ich ja voll viele Follower habe, könnten die Leute ja dann nicht mehr überprüfen, ob diese Person echte Follower hat oder nicht. Weißt du, was
richtig,
ich meine?
Aber ich denke, die Werbepartner, die werden das dann schon entsprechend einfordern. Und ich glaube schon, dass es eine sinnvolle Sache ist, wenn man jetzt sagt, man möchte Instagram tatsächlich verwenden, um Content zu publizieren und nicht um Erfolg in Form von möglichst vielen Likes zu haben, ist das eine sinnvolle Sache.
Ja, denke ich auch.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass, was weiß ich, die Metal-Bands, denen ich folge, denen es nicht um kommerzielle Reichweite geht,
sondern
um andere Dinge, dass die dann konsequent diese Sachen ausschalten.
Ja, ich find's auch cool. Also aus der Sicht finde ich es mega. Also ich fände es auch cool, wenn es für private Accounts zum Beispiel, also nicht geschäftliche.
Ach so, das steht jetzt hier tatsächlich nicht, aber könnte natürlich auch sein, dass es auch für Non-Business-Accounts entsprechend geht.
Weil fände ich auch nice, weil vor allem bei so, was weiß ich, bei so jüngeren...
Vielleicht würde es sogar Sinn machen, bei Usern, die jünger als 18 sind, die nicht volljährig sind, komplett die Likes irgendwie auszustellen.
Ja, weil darum soll es ja auch nicht gehen, ne? Und das fände ich eine coole Message, die man dann überliefern könnte. Fände ich nice. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt.
Bin gespannt, was daraus passiert. Dann biegen wir ein zu den Software-News. Und zwar ist mir da was ganz Lustiges aufgefallen. Und zwar gibt es inzwischen Java bzw. Jakarta 9.1. Und da gab es neue Dinge in der Dependency Injection.
Ja.
Und zwar gibt es, ich weiß nicht, ob das neu ist, ich habe es aber zumindest jetzt zum ersten Mal durch die News gesehen, nämlich ein Add-Post-Construct-Annotation. Also Jakarta Annotation okay. Post-Construct. Und jetzt passieren nämlich tolle Dinge. Wir verwenden ja momentan Juice oder wir verwenden momentan ja noch den alten Standard. Und da ist es ja so, dass wenn man irgendwas initialisieren möchte, dann muss man ja den ganzen Kack, den man braucht, als Parameter in den Konstruktor injecten.
Ja, ja, richtig.
Weil es anders nicht geht, weil man anders keine Möglichkeit hat, eine Initialisierungsmethode aufzurufen. Und das ist jetzt bei diesem
Post. Ja, oder man macht es über Field Injection, ne?
Ja, aber dann kannst du ja nicht dem CDI-Framework sagen, dass er noch eine Methode aufrufen soll,
mhm, ja.
wo er dann potenziell diese Field Injection verwendet. Ja. Das geht ja nicht. Das ja. ist dann. Funktioniert dann ja nicht. Und mit AddPostConstruct ist man jetzt in der Lage, eine Init-Methode zu schreiben, die jedes Mal ausgeführt wird, also die ausgeführt wird, nachdem der Konstruktor aufgerufen wurde,
okay.
nachdem alle Fields injected sind, aber bevor das Objekt selbst in andere Objekte injected wird.
Aha, okay.
Und da kann man jetzt zum Beispiel eine Sanity herstellen oder Werte schon mal vorcachen.
Ja.
Und spart sich damit ganz, ganz viele Fabrikmethoden und das fand ich eigentlich
ja, richtig.
Eine,
also
eine echt nice Änderung. Und die
Factories ist sind ja dann.
Und die ist definitiv eine News wert. Also entweder ist es in 9.1 neu dazugekommen oder es ist in 9 einfach mit drin und man kann es jetzt verwenden. Nice Sache, sollte man sich unbedingt mal anschauen.
Ja, das ist cool.
Jakarta Annotations Post Construct. Der Link zu einem entsprechenden Blogbeitrag ist in den Shownotes. Dann die nächste Software-News. Microsoft möchte die Default-Schrift verändern von Office.
Lol, das ist ein Tweet. Ich habe ja, überhaupt nicht Tweet gecheckt, tatsächlich. Dass es ein Tweet ist.
Also Microsoft hat ganz offiziell getweetet. Also erstmal so, was ist so die History? Ganz, ganz lange war der Default-Font in Microsoft Office ja Times New Roman.
Ja.
Und dann hat man irgendwann gedacht, ja, vielleicht sind Serifen gar nicht mehr so aktuell und wir machen aus einem schlechten Serifen-Font einen schlechten Sans-Serif-Font und nehmen Calibri.
Ich fand Calibri gar nicht so schlecht.
Ich finde ihn tatsächlich schwer zu lesen in dem Fließtext.
Echt?
Ja, weil er so dünn ist und also ich verliere mich da oft auch so, ja. so zeilentechnisch. Also bei großgeschriebenen Überschriften und so überhaupt kein Thema, das schaut schon nice aus.
Ja.
Aber für einen kleinen, so 10.11.12. Fließtext fand ich ihn ein bisschen zu dünn.
Mhm.
Ja, und jetzt hat Microsoft insgesamt 5 Fonts zur Auswahl gestellt auf Twitter. Und ja, ich bin gespannt, was es wird.
Ja, welche findest du am besten?
Ja.
Vom Namen her finde ich Bierstadt natürlich gut.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, die Lesbarkeit finde ich am besten von Grandview.
Ja, finde ich auch, weil sehr viel Space.
Sich, genau, die orientiert sich sehr an der DIN-Schrift, wie ich finde.
Mhm.
Also die ist unglaublich luftig und klar. Skena finde ich ganz schlimm. Die ist extrem gedrückt, finde ich. Ja,
finde ich auch nicht gut.
Und Tenorite wäre jetzt so die am wenigsten aus der Reihe fällt.
Ja.
Ich finde, die Bierstadt ist ein bisschen ein schlechter Helvetica-Klon.
Ja, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Helvetica darf man ja nicht nutzen.
Ja, genau, die ist anders lizenziert.
Genau, deswegen, also ich finde Bierstadt und Grandview, glaube ich, sind meine Faves.
Ja, vermutlich auch, ja. Weil Bierstadt ist so die klassische Helvetica, da kann man nichts falsch machen.
Ja.
Und Grandview wäre jetzt schön von der Lesbarkeit und die ist überraschend ähnlich dem Excentra-Hausfond tatsächlich.
Ja. Obwohl es da auch schwierig sein könnte, weil das schon sehr breit ist. Ne? Also.
Ja, stimmt.
Weiß ich nicht. Das kann auch schwierig sein, sage ich mal.
Also die ist durchaus eine 5 Buchstaben länger als alle anderen tatsächlich.
Ja, genau. Deswegen weiß ich nicht. Also ich würde echt sagen, Bierstadt oder Grandview finde ich jetzt von den beiden am besten. Ihr könnt auch einfach in die Shownotes gehen und euch das selber angucken. Wir verlinken da natürlich den Tweet.
Ja, und ich bin gespannt, wann sie es ausrollen. Also das wird dann wahrscheinlich eines von den größeren sichtbaren Updates, die dann passieren. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Auch gespannt bin ich auf die Abspielgeschwindigkeit ändern von WhatsApp. Hast du das Update schon bekommen?
Ja, ich habe es jetzt endlich bekommen.
Also das wurde jetzt ausgerollt. Das war nicht nur ein Gerücht, sondern das ist tatsächlich jetzt Realität geworden. All die Menschen, die einen mit Sprachnachrichten belästigen, die können jetzt die Belästigung in halber Geschwindigkeit, nein, in doppelter Geschwindigkeit natürlich, beim Gegenüber reduzieren.
Ich bin so froh. Es ist eine Pain. Ich habe Freunde, die mir letztens eine 4 Minuten Sprachnachricht geschickt haben. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann kommt da 5-mal und 5-mal hier, ach, was wollte ich nochmal sagen? Wirklich, Leute, aber jetzt bin ich erlöst. Ich kann es schneller abspielen. Ja. Also das ist echt ein nices Feature einfach.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe auch so 2-3 unbeugsame Menschen, die mir ständig Sprachnachrichten schicken. Und da freue ich mich auch drauf, das jetzt in schneller Geschwindigkeit abspielen zu können. Und legit sind 2 Dinge. Entweder ihr seid joggen und habt nur eine Apple Watch an, dann ist es legit, eine Sprachnachricht zu schicken. Oder man fährt im Auto.
Ja.
Hardware. Gilt ein italienisches Palazzo als Hardware?
Eigentlich nicht.
Aber man kann es anfassen, denn es ist keine Software.
Okay.
Apple hat in Rom einen neuen Apple Store eröffnet und ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, so die letzten Jahre, die großen Apple Stores, die sind alle in irgendeiner Weise besonders.
Okay.
Also ich glaube, der in Mailand ist unter der Erde und so fast schon so gewölbehöhlenartig. Mhm. Der in London ist irgendwie ein halber Garten. Und in Rom haben sie jetzt ein altes Palazzo gekauft. Also Palazzo ist so eine Herrenvilla.
Ein Palast,
ja,
quasi.
Palazzo Marignoli, ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Ein Gebäude aus dem, ja, ich würde mal sagen, neoromanisch. Wenn man, ja, neogotisch, keine Ahnung, also irgendwie so eine Mischung, so eine lustige Harry Potter Mischung aus allen möglichen Stilen, erbaut in der Mitte des 19. Jahrhunderts und Apple hat es unglaublich geil umgesetzt. Also der Innenhof ist erhalten geblieben, der Ballraum wurde zu einem Schulungsraum umfunktioniert und das Deckenfresko ist auch erhalten geblieben.
Geil, das ist schon cool.
Und man hat jetzt so eine ganz spannende Mischung aus diesem Apple-Minimalismus, den man kaum sieht, und diesem üppigen, hell bestrichenen, mit Deckenstuck versehenen italienischen Palazzo.
Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, wie gut die Regenbogenfarben da reinpassen.
Stimmt, weil wir sind ja im Bright Month.
Ja, wie, gefühlt immer, oder nicht? Also Apple geht doch jetzt schon seit, was weiß ich, einem Jahr
auf die
Regenbogenfarben, also...
Ja.
Weiß ich nicht, wie gut das jetzt da reinfittet.
Also
aber
die Fotos, die sie veröffentlicht haben, die sind tatsächlich eher zurückhaltend, muss ich sagen. Also ich glaube, da ist das Marketing noch nicht komplett ausgefahren. Also ich finde es spannend und ich werde es auf jeden Fall, wenn ich in Rom bin, mal anschauen. Schaut auf jeden Fall sehenswert aus.
Ja, ich denke auch. Hoffentlich cool. Holst dir dann gleich ein M1 Mac, oder?
Ja, das ist ja noch meine...
Angst
tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher. Wir können ja kurz abschweifen. Also mein Problem ist einfach, dass mein jetziges MacBook Pro mit der professionellen Audiobearbeitung, die ich inzwischen mache, an sein Limit kommt. Also er ist eigentlich ganz gut ausgestattet. Das ist ein Core i5 mit 3,1 GHz Dual Core von 2017 und er hat 16 GB Arbeitsspeicher. Also das ist eigentlich alles okay, aber es ist halt nicht mega schnell.
Das ist halt mega lahm. Also wenn wir im Cubase sind mit irgendwie 30 Layern, wo halt VSTs drauf sind, dann stützt er halt fast
genau, die Latenz,
regelmäßig
genau,
ab.
Die Latenz ist nicht gut und er friert dann ein. Also keine Frage für Office-Arbeiten und für Brot-und-Butter-Geschichten. Alles nice, wenn es in wirklich professionelle Gefilde geht mit einer deutlich zweistelligen, wenn nicht sogar dreistelligen Anzahl an Spuren mit Tons of VSTs, fängt halt an zu röcheln. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mit M1 und Rosetta der ganze Audioquatsch nicht funktioniert.
Ja, berechtigte Angst. Es funktioniert auch noch nicht alles auf dem M1. Ja,
wie ist denn deine Erfahrung? Du hast einen Praktikanten, der einen M1 Mac hat. Das ist unser Testkaninchen.
Genau. Java geht halt nicht. Also es gibt noch kein Java 8, was da drauf läuft. Es
wird, glaube ich, auch nie ein Java 8 geben. Also wir haben ja gerade vorhin mal recherchiert. Ich glaube, Java 9 ist das Einzige, was irgendwie für
gescheit, aber Linux auch auf ARM. Genau, deswegen
gebackportet wird.
Weiß ich nicht.
Und dann wahrscheinlich Java 11.
Ja, OpenJDK hat jetzt, Adopt OpenJDK hat angepeilt, September 2021 für ein Release von Java 17 auf dem M1. Deswegen, ja, muss man mal gucken, wie das aussieht.
Ja, mit Java, da fängt es an und ich glaube, bis alle VSTs, die ich hier verwende, nativ auf M1
das laufen, wird nie passieren.
Werden Jahre ins Land gehen und ich glaube, es hängt ganz stark damit ab, wie gut Steinberg in der Lage ist, nativ, also Cubase nativ auf dem M1 laufen zu lassen dann gegebenenfalls über Rosetta nicht kompatible Plugins zuzuladen. Das wird wahrscheinlich die Königsdisziplin werden und da ist überhaupt noch keine Aussage da. Also
Cubase oder du wechselst selbst, zu Logic.
Nee, ich glaube nicht. Und Cubase selbst ist noch nicht nativ auf dem M1 fähig.
Ja, dann muss man einfach mal gucken, würde ich behaupten.
Mega spannend ist ein Hardware-Release, das mir noch unter die Finger gekommen ist, nämlich das UC1 von Solid State Logic. Das ist jetzt ein bisschen Audio-Abgenörde, aber das Ding ist so cool, dass man das mal... dass man das mal beschreiben muss. Und zwar ist es ja so, dass man eine Chain hat, meistens auf jedem Kanal. Und diese Chain, die hat so ein paar Dinge, die man einfach immer braucht. Sowas wie ein EQ, sowas wie ein Kompressor, sowas wie einen Gate oder einen Expander. Und Solid State Logic ist ein Hersteller von einem unglaublich guten Bass-Plugin. Und die haben jetzt genau für einen so einen Channel Bus einen Hardware-Controller gemacht.
Okay.
Hast du es dir mal angeschaut?
Nee, interessiert mich jetzt auch eigentlich gar nicht so krass.
Aber es ist unglaublich geil, weil man kann dann sowas wie einen Kompressor und wie einen Equalizer mit Hardware am Pult bedienen.
Okay, ja, das ist schon geil.
Also gerade sowas wie die Frequenzen finden oder das ist mit der Maus immer unglaublich stressig. Aha. Und ich glaube schon, dass man damit den Workflow echt stark vereinfachen kann.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen auf jeden Fall. Aber also
ein guter USB-Controller für SSL-Plugins und ja, Kostenpunkt so 700, 800 Euro.
Mhm.
Ja, dann kommen wir jetzt wohl zum Thema der Woche. Und zwar ist uns aufgefallen.
Das müssen wir immer so machen.
Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich habe mich hier komplett gemutet, aber das ist das Schöne an nicht destruktivem Audio, dass man die Automation nachher alles wieder retten kann.
Also für euch zur Info, Markus hat sich gerade für die letzten 5 Minuten in der Software halt komplett gemutet gehabt.
Aber das Gute ist, wir nehmen komplett non-destructive auf, deswegen werdet ihr davon überhaupt nichts merken. Das ist der Grund, warum ich hier nicht für einen Hardware-Cuff-Button bin.
Ja, das wäre auch jetzt das wär ziemlich jetzt doof.
Ziemlich doof gewesen, ja. Thema der Woche, und zwar ist es mir mehrmals aufgefallen, dass wir mit Menschen sprechen und dann sagen, hey, Quarkus, wie funktioniert denn das überhaupt? Und wir sagen dann immer, ja, dann hört doch mal bitte die Podcast-Folge an, wo wir über Quarkus reden. Und turns out, es gibt keine.
Ja, richtig. Wir haben einfach keine gemacht. Wir dachten immer, wir haben eine. Aber wir haben eine über Microprofile, die auch unsere zweite Folge war. Und wir haben da halt über Microprofile geredet und nicht über Quarkus direkt.
Wir haben immer mal wieder von Quarkus geschwärmt und gesagt, was man damit machen kann. Aber es gab jetzt nie wirklich so eine gute Überblicksfolge, ein gutes Thema der Woche, wo wir uns dieses Framework mal genauer angeschaut haben. Und das wollen wir jetzt nachholen.
Genau. Was ist Quarkus? Markus.
erstmal, ich bin weder verwandt noch verschwägert mit diesem Framework, weil Quarkus ist eine Initiative von Red Hat. Red Hat kennt man als Hersteller und Developer einer Linux-Distribution. Und Red Hat betätigt sich auch im Java-Umfeld. Und das wichtigste Projekt, welches Red Hat im Java-Umfeld macht, ist Quarkus. Und Quarkus ist ein Framework, also eine Sammlung von Libraries, welches den Microprofile-Standard von Eclipse Jakarta implementiert.
Ja, und das sagt euch jetzt erstmal nichts. Ich würde jetzt erstmal Top-Level sagen, das ist ein Framework für Microservices.
Genau, mit ganz schlechtem Bayerisch, weil du sonst nur Hochdeutsch sprichst.
Richtig, ich kann kein Bayerisch, es tut mir leid.
Das ist kein Defizit. Die Quarkus ist sozusagen der One-Stop-Shop, wenn man einen Microservice oder einen Service mit Java implementieren möchte. Wo kann man das ungefähr ansiedeln? Ich denke, die Alternative, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, ist Spring Boot.
Mhm.
Und was ist denn der große Unterschied zu Spring Boot?
Dass es auf dem Microprofile-Standard ist, oder nicht?
Ja genau, also Quarkus ist auf einem Standard und Spring Boot macht halt, was sie wollen.
Macht halt Scheiße.
Ja, ja, so sehen wir es.
Gross!
Ja, schon ein bisschen. Also wir sind keine Fans von Spring Boot. Das ist vielleicht nochmal eine Folge für sich selbst. Aber der wichtigste Unterschied ist eben, dass Quarkus auf austauschbaren Standards basiert und Spring Boot halt nicht. Das heißt, genau. Spring Boot gibt es halt die Implementierung, oder das gibt es sie nicht. Und bei Quarkus ist es so, dass da noch dieser Standard dazwischen hängt, der sich Microprofile nennt. Und das macht die Obsoletität und die Wiederverwendbarkeit und die Austauschbarkeit für uns als Firma und als Entwickler ein bisschen risikofreier und meiner Meinung nach auch besser und angenehmer bei der Implementierung.
Ja, definitiv. Ich habe auch mein Abschlussprojekt mit Quarkus gemacht und sehr nice, also geiles Bootstrapping, du hast da alles an der Hand, wenn du irgendein Modul brauchst, packst es dir dazu, also gibt eigentlich schon fast alles, was man sich so ausdenken kann.
Ja genau, der Flow ist einfach mega, mega straightforward und genau. Dann wollen wir jetzt auch mal kurz erklären, was man machen muss, um Quarkus zu programmieren. Das ist eigentlich relativ einfach. Man geht auf Quarkus.io, man klickt auf Start Coding und dann kann man sich wie in so einem Warenhaus, wie in so einem Shop-System die einzelnen Komponenten zusammenbauen.
Genau.
Also, und da kommen immer mehr dazu, das ist echt unglaublich. Ich gehe da so einmal die Woche oder mehrmals die Woche drauf und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Module es dafür gibt. Also was wäre jetzt der Klassiker? Der Klassiker wäre, dass ich sage, ich würde gerne JAX-RS verwenden, also Java REST Services. Ich möchte davon die Serialisierung nach JSON mit Jackson machen. Ich möchte vielleicht noch Hibernate verwenden und JPA. Und
mit Panache.
Mit Panache, genau. Und möchte dann vielleicht noch meine Anwendung absichern über JWT. Und dann klickt man sich das zusammen. Und bei ganz vielen dieser Standardkomponenten gibt es dann sogar noch Beispielcode, der mitkommt, wo man dann schon exemplarisch ein REST-Endpunkt implementiert hat oder wo schon exemplarisch ein Datenbankzugriff oder ein JPA-Objekt am Start ist und man kommt dann echt sehr, sehr, sehr schnell in den Modus, wo man dann wirklich auch den Service innerhalb von wenigen Minuten am Laufen hat. Man gibt seine Group-ID an, seine Artefakt-ID. Man sagt dann, ob man mit Maven oder mit Cradle bauen möchte. Und dann kann man sich seine Anwendung als ZIP-Datei runterladen. Und sie ist dann schon ready to start.
Ja, und ist mega geil. Basiert ja, auf Java 11.
Genau, ist Java 11 basierend. Also auch eine Java LTS-Version, die wahrscheinlich die wenigsten Komplikationen in den Setups verursacht. Das Einzige, was man wissen muss, und da kommen wir jetzt dann zum nächsten Punkt, jetzt hat man dieses Java-Zip runtergeladen. Man muss es mit der Maven-Extension Quarkus dann starten.
Ja.
Also das ist nicht so, dass man das dann nativ einfach mal so startet mit Java, C und dann irgendwie sonst was, sondern damit dieses Hot Code Replacement und dieses Rekompilieren auch gut funktioniert, startet man dann seine Quarkus-Applikation, ich glaube mit Maven Quarkus Dev oder so.
Genau, Maven Quarkus Dev oder also, Maven Wrapper.
Quarkus ja, genau, Maven Wrapper, Quarkus Dev und Maven Wrapper ist auch dabei, sodass man sich eigentlich auch gar nicht um eine aktuelle Maven-Version kümmern muss.
Genau, alles inklusive in der ZIP, die man sich runterladen kann.
Genau, das ist eigentlich relativ easy. Wenn man dann doch ganz gerne in seiner Lieblings-IDE den Start-Stop-Knopf drückt und vielleicht noch ein paar zusätzliche Features haben möchte, dann gibt es für die drei großen IDEs auch sehr gute, wie ich finde, Plugins. Nämlich für Visual Studio gibt es eins, für JetBrains IntelliJ gibt es eins und für Eclipse gibt es eins. Und die besten Features, die mir da immer unterkommen, sind, dass bei einem REST-Endpunkt und wenn die Anwendung läuft, dann kann man auf den REST-Endpunkt auf eine Annotation klicken und man landet dann direkt bei der URL, die daraus exposed wird.
Ja. Das ist sehr nice.
Und was auch mega cool ist, ist die Autovervollständigung für Properties und eine sehr gute Integration von dem CDI, Dependency Management, über die Add-Inject-Annotation. Auch da findet man eigentlich immer mit einem Klick genau die Klasse, die jetzt gerade in meinem Kontext injiziert wurde.
Ja.
Und da kommen wir auch gleich zu der ersten Designentscheidung und zu der ersten wichtigen Sache, die man mit Quarkus macht. Man verwendet mit Quarkus Context und Dependency Injection, also ganz klassisches CDI, wie es in der Java 2.0 Spezifikation stattfindet. Und man gibt einen Scope ein, zum Beispiel Application Scope, Session Scope, Request Scope und kann dann seine Properties und seine Objekte, die man, seine Beans, so heißt es, die man haben möchte, injizieren. Mhm. Und das ist das Pattern, wie man damit arbeitet. Ich denke, man arbeitet bei Quarkus mehr mit Dependency Injection, als man das jetzt in einem ganz klassischen Java Enterprise Stack gewohnt wäre. Da ist CDI ja immer noch so eine Option. Ich glaube nicht, dass man Quarkus verwenden sollte, ohne CDI zu verwenden. Also ja. das ist eine wichtige Sache. Und denkt daran, um mit zukünftigen Java-Versionen kompatibel zu sein, die Sichtbarkeit der injecteten Objekte entweder default lassen oder protected oder public, weil private ab einer Java-Version nicht mehr gehen wird. Da kommt dann die Reflection nicht mehr dran.
Ja, oder Parameter Injection,
genau, oder? Genau, oder Parameter Injection über den Konstruktor.
Genau.
Aber da hatten wir ja gerade vorhin schon in der News, dass es da jetzt auch einen Weg drumherum gibt. Ich bin ehrlich gesagt kein Freund von Parameter Injection im Konstruktor.
Warum?
Weil es für mich ein bisschen zu starker Glue-Code ist und weil es die Annahme vertritt oder impliziert, dass es noch einen Weg gibt, das Bean zu verwenden ohne Injection.
Aha, okay, ich verstehe, was
also
du meinst.
Also es impliziert, hey, ich lasse dir eine Option offen, das Bean zu verwenden ohne Injection. Und dann, wenn man diese Option offen lässt, dann
öffnet ja, das ist nicht nice. Das
Tür
ist nicht nice,
und
ja.
Tor für Null-Pointer-Exceptions und Quatsch und Lifecycle-Probleme. Also entweder ein Bean ist CDI-managed oder nicht. Aber so ein Hybrid aus beidem, finde ich in den meisten Fällen, bevor es das böse Mails gibt, in den meisten Fällen, nicht in allen, die deutlich bessere Option.
Ich finde halt, ein Vorteil, was Parameter Injection hat, ist, ich behalte den Überblick über Sachen, also wenn meine Klasse zu groß wird, bekomme ich mit, indem ich sehe,
ja, genau,
dass ich 10.000 genau, Sachen in diesen Parameter da injecte.
Ja, genau.
Und wenn es halt Fields sind, dann ist mir das scheißegal. Und dann kann die Klasse so groß werden, wie ich will. Aber wenn ich die im Parameter reinpacke, dann merke ich irgendwann, ey, wenn die jetzt hier zu groß wird, dann merke ich das direkt, wenn es im Parameter ist.
Das stimmt. Also die Construction Parameter Injection, die würde tatsächlich dafür sorgen, dass man es besser macht.
Ja, da hat man dann mehr im Kopf, dass ich vielleicht jetzt nicht jeden Scheiß hier injecten sollte oder nicht so viel hier reinpacken sollte und das vielleicht Separation of Concern nochmal überdenken sollte.
Ja, mein Gegenargument ist aber trotzdem das, dass man dann halt immer das Gefühl vermittelt, hey, du könntest jetzt dieses
Emission
auch noch instanziieren und alles ist peachy und dann wundert man sich auf einmal, warum der Cache leer ist. Und das sind halt die Dinge, die man damit vermeiden könnte.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber dann guckt man halt einmal in die Klasse, sieht, es ist injected und wenn das injected ist, dann instanziere ich das auch sonst nicht. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall den Punkt.
Ja. Genau, also man verwendet bei Quarkus Dependency Injection ganz klassisch Jakarta Inject, beziehungsweise JavaX Inject. Das ist das, was man, wie man seine Architektur und die Dependencies managt. Dann ist die Frage, wie komme ich denn jetzt an Daten? Und da hat sich Quarkus für Hibernate entschieden. Und Hibernate an sich ist jetzt ja erstmal eine ziemlich fette Kuh, die man gut managen muss und die ja auch nicht so leichtgewichtig ist. Und deswegen gibt es da eine leichtgewichtigeren Layer oben drüber und der nennt sich Panache.
Panache,
spricht man Panache aus? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, es heißt Panache. Und man kann Panache relativ easy verwenden, wie ich finde. Also es ist erstmal die Möglichkeit, dass man seine JPA-Beans mit @entity annotiert und dann Panache Entity extenden lässt. Dann hat man schon mal so Dinge wie ID und Geschichten abgefrühstückt. Und dann kann man entweder das mit statischen Methoden machen oder man verwendet das Repository Pattern, dass man dann zu einer, also dass man praktisch das Data Retrieval über
ein Repository macht,
genau. Und auch da ist es ähnlich wie bei Spring, dass ich einfach sagen kann, find by ID, find by name und dass Panache mir unter der Haube dann diese Implementierungen gibt.
Ja, und Panache ist eigentlich immer sehr nice, weil nimmt dir viel ab, ist nicht so bulky wie jetzt Hibernate.
Ja,
ohne Panache.
Genau, und was es gut und schlecht macht, es managt die Transaktion von alleine.
Mhm. Ja, stimmt.
Wenn man gut implementiert, dann ist es ja meistens so, dass man zum Beispiel in einer Methode, die nach Java WSRS einen REST-Endpunkt definiert, dass das dann auch gleichzeitig die Transaktion ist.
Mhm.
Also das ist ja eine gute Implementierung. Also ich implementiere ein Delete und dann ist halt alles, was ich innerhalb dieser Delete-Methode mache, eine Transaktion. Oder ich definiere ein Post oder ein Put und alles, was ich dann in diesem Endpunkt anlege oder verändere, ist innerhalb einer Transaktion. Das heißt, out of the box ist eigentlich alles cool. Wir hatten jetzt allerdings in dem Projekt an der THI das Problem, dass wir auf zwei unterschiedliche Datenbanken zugreifen. Und dann ist diese implizite Transaction echt die Pest.
Okay.
Aber auch da gibt es Möglichkeiten, die Transaktion manuell zu machen. Das muss man halt wissen.
Ja.
Also Quarkus kommt auch mit einem Transaction Manager, den man dann aufruft und den man dann auch injecten kann, um dann die Transaktion manuell zu managen und zum Beispiel den Rollback manuell in der Catch Clause auszuführen. Also da muss man so ein bisschen so ein Caveat, also aufpassen, in 90% der Fällen ist das muss man sich nicht um Transaktionen kümmern beim Datenzugriff über Panache. In den 10%, wo es allerdings relevant ist, sollte man sich sehr, sehr gut informieren und sehr gut nachlesen, wie man entweder mit diesen Add-Transactional Annotationen umgeht oder wie man dann den injecteten Transaction Manager verwendet, um sicher zu sein, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht packe ich das auch nochmal in die Shownotes, weil das ist sicherlich eine nice Sache, dann nochmal sich das zumindest vor die Augen zu halten. So ist es drin.
Super.
Dann kann man auch JWT, also die Role-Based Access Control über JWT, mega nativ verwenden. Das heißt, wir gehen ja in Microservices nicht mehr davon aus, dass wir ein Role-Based Access oder generell die Gruppenzuweisung in unserer eigenen Applikation machen, die Rollenzuweisung, sondern dass der Benutzer schon komplett authentifiziert und autorisiert ankommt und diese Eigenschaften über ein JSON Web Token beweisen kann.
Ja.
Und das geht extrem einfach, indem ich dann einfach die Annotation Roles Allowed nehmen kann.
Ah, ja, ja.
Und die ist auch Teil von Java EE bzw. Jakarta EE Microprofile innerhalb von Java X Annotation Security Roles Allowed. Und da kann ich dann einfach reinschreiben, Roles Allowed, User und Admin. Mhm. Und Quarkus managt dann komplett selbst die 401, die Not Authorized Status-Codes, die dann auftreten, wenn ich diese Rolle eben nicht habe.
Ja, das ist aber ja im Standard so. Also ich glaube, das habe ich auch damals beim Excalimat so gemacht tatsächlich. Das macht dann der Security-Context-Ding,
genau,
macht der direkt automatisch.
Richtig, und den kann man sich mit AddContext auch injecten in seine REST-Endpunkte und die GraphQL-Endpunkte, da kommen wir dann gleich dazu. Und auch das ist sozusagen die direkte Implementierung von dem Java Microprofile-Standard.
Genau.
Und damit hat man dann eigentlich mit diesen drei Dingen, also mit einem Panache, mit einem Java WSRS, mit meinetwegen Jackson unter der Haube und REST Easy und dem JWT, alles, um eine out-of-the-box gute REST-Schnittstelle zu implementieren.
Genau, vielleicht nennen wir einfach nochmal auch RBAC, ne? Role-Based Access
genau,
Control.
Richtig. Also das ist... ja, das ist der Teil, also das ist die Role-Based Access Control funktioniert so. Ihr habt einen separaten Identity Provider, entweder ist es so ein Active Directory in der Cloud oder bei euch on-premise, welches zum Beispiel OAuth 2 OpenID Connect implementiert, oder ihr habt irgendwie den Keycloak da liegen oder ihr authentifiziert euch mit, was weiß ich, Confluence, Atlassian hat auch einen Identity Provider, whatever, bei euch vorhanden ist. Und dann kommen die Leute schon mit, wenn sie den Request gegen die API machen, dann haben sie dieses Access-Token schon als JWT mit drin.
Mhm.
Und dann steht in diesem JWT-Signier drin, hey, ich bin ein Admin. Und dann kommt der Microprofile-Standard, der dann dieses rollenbasierte Zugriffskontrolle dann auch umsetzen kann über die Rollen, über die Gruppen, die dann in dem JWT signiert mit drinstehen.
Ja.
Dann wollte ich jetzt noch dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Genau, also mit diesen drei Komponenten hat man eigentlich schon einen grundsoliden Microservice oder Service am Start. Also wenn man wirklich nur Daten speichern, Daten rein, Daten raus, ist man da mit ein bisschen JPA-Magie sehr, sehr schnell, sehr weit.
Ja.
Wenn man da noch die OpenAPI-Extension von Quarkus raus mit reinwirft in den Glasspath, dann hat man auch automatisch eine API-Dokumentation out of the box mit am Start. Gut, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter in fortgeschrittenere Dinge. Da wollte ich jetzt zwei Dinge noch ansprechen, nämlich einmal GraphQL und einmal Camel Quarkus. Wie wir vielleicht schon mal gesagt haben, gibt es die Möglichkeit, GraphQL nativ über Java-GraphQL über dieses Projekt zu machen. Das ist aber extrem verbose.
Also mega scheiße.
Ja, das habe ich schon mehrmals gemacht. Und was man da letzten Endes tut, ist, man schreibt mit einer Fluent API in Java über das Builder Pattern letzten Endes das, was die Schema-Definition von GraphQL ist. Also man beschreibt extrem verbose sein Datenmodell und seine Mutations und seine Queries. Und es geht einem echt mit der Zeit auf den Keks.
Ja, es ist halt von der Niceigkeit eher nicht so nice, sage ich mal.
Ja, wenn man ein dynamisches Datenmodell hat, ist das natürlich der einzige Weg, den man machen kann.
Richtig.
Wenn man aber ein statisches Datenmodell hat, und das ist für ganz viele Anwendungen, glaube ich, der Fall, dann ist das Boilerplate-Code, und da kommt dann wieder das alte Argument, in Java ist alles so fett und so clumsy, und das stimmt an dieser Stelle tatsächlich.
Ja.
Und deswegen gibt es in Microprofile den GraphQL-Standard, den Microprofile GraphQL-Spezifikation, die findet man im Namespace der Eclipse unter Microprofile GraphQL auf GitHub, und die spezifiziert Das ist ein direktes Mapping. Ein direktes Mapping von Java-Methoden auf GraphQL-Queries und Mutations gibt. Ja. Und dazu muss man nichts anderes machen, als in seiner Klasse oben drüber GraphQL-API schreiben. Und die Methoden, die etwas zurückgeben, sind eine Query, also AddQuery als Annotation. Und die Methoden, die etwas verändern, sind eine Mutation. Und da gebe ich dann einfach an AddMutation und kann dann zum Beispiel deleten oder Dinge hinzufügen. Und das Schöne ist, dass wenn ich den JPA-Standard für meine Beans befolge, werden auch die Typen automatisch generiert und erzeugt.
Genau. Jetzt große Warnung an jeden, der Union-Type oder Vererbung benutzt. Das ist nicht in diesem Standard definiert.
Ja, das Lustige ist, ich war sogar in dem Weekly mit dabei, als das beschlossen wurde. Sie waren einfach nicht ready.
Ja.
Also GraphQL selbst bietet ja die Möglichkeit an, Union-Types zu machen. Das heißt, das ist so eine Art Vererbung oder ja, ich würde es vielleicht eher Mix-Ins oder Interfaces, sowas ist es in
ja,
der
genau,
Art.
Interfaces basically.
Interface ja. Ist es letzten Endes. Und das geht mit dieser sehr einfachen API noch nicht.
Genau, leider. Da hatten wir einen Use Case auch bei uns und es ist die reinste Hölle, wirklich. Da, weil man will das, also ich verwende das dann trotzdem, diese Quarkus-Implementierung und da dann quasi diese Generation, diese Dynamic Generation von den Types auszukoppeln und deine eigenen Union Types daran zu kacken, das ist halt das Ekelhafteste, was man so je gesehen hat.
Genau, also man kann es natürlich machen. Das heißt, man würde dann an der Stelle, ach, das ist mega lustig, ich klicke gerade auf dieses Gitter und ich sehe, dass ich da immer noch im Team gelistet bin.
Oh, nice.
Da springt mir gerade mein Foto entgegen. Der Weg, das dann trotzdem zu machen, ist natürlich, den Code erstmal von MicroProfile GraphQL generieren zu lassen, dieses Schema, und dann von hinten nochmal mit der nativen Java GraphQL API dieses Schema zu verändern. Und das ist echt Pain.
Das ist richtig, richtig Pain. Und denkt erst gar nicht dran, irgendwie Mutations dafür zu schreiben, weil das ist dann nochmal schlimmer, weil ihr dann auch nochmal Input-Types für die ganze Kacke braucht. Und das ist halt wirklich, also so hässlichen Code habe ich noch nie geschrieben, glaube ich.
Also ich bin jetzt nicht, ich will jetzt nicht arrogant sein, aber ich glaube, wenn ich mir eine Woche Urlaub mache, dann könnte ich das in den Standard bringen.
Ja, dann mach es doch. Das wäre geil. Obwohl das auch ein schwieriges Ding ist, ne? Weil das muss dann über String-Matching und irgendwie sowas passieren, weil man ja nicht weiß, was für ein Type dann am Ende da drankommt. Und
ja, also man müsste wahrscheinlich die Klassen, also man müsste scannen, welche Klassen zurückgegeben werden, müsste dann daraus die Klassenhierarchie aufbauen. Und dann implizit, wenn es eine Oberklasse gibt, nee, so geht es nicht, weil dann hätte man implizit die Union-Types, manchmal möchtest du die ja auch nicht.
Ja.
Und wahrscheinlich müsste man dann an der Stelle mit einer Annotation vielleicht sogar einem JPA-Objekt sagen, hey, ich bin jetzt ein Union-Type oder mich bitte als Union-Type verwenden. Das ist, glaube ich, eine spannende Aufgabe.
Ja, kannst dich ja mal dran setzen.
Nee, ich mach's anders. Wenn jemand von unseren Zuhörern Bock hat, mit mir dran zu arbeiten, dann machen wir mal einen Branch oder einen Fork auf GitHub. Da müssten wir dann Eclipse MicroProfile GraphQL den Standard forken und dann aber auch die Small-Rye-Implementierung, weil das muss immer Hand in Hand gehen. Das heißt, Eclipse Foundation akzeptiert eine Erweiterung des Standards nur dann, wenn es auch eine funktionierende Referenzimplementierung gibt.
Ja.
Was ich sehr sinnvoll finde, weil sonst fangen die Leute an, irgendwelche Luftschlösser in den Standard zu setzen,
ja, richtig.
Ohne dass es dafür eine funktionierende Implementierung gibt. Das heißt, es ist immer ein bisschen Overhead, die sowohl den Standard, dann auch noch den Technology Compatibility Kit abzudaten, also die Test Cases und dann noch die entsprechende Implementierung in SmallRye GraphQL dann zu machen. Aber ich glaube, es wäre ein Aufwand wert. Also wenn jemand von euch Bock hat, schreibt mir direkt und dann machen wir das vielleicht mal.
Eure einzige Chance, mal mit Markus Herhofer etwas zu entwickeln.
Ja, so klein ist die Chance gar nicht. Ich glaube, so viele Leute gibt es nicht.
Ja, ich glaube auch.
Also GraphQL-Fans, willkommen. Dann setzen wir das mal um.
Genau.
Auf eine Sache wollte ich noch eingehen, nämlich dass
Kamele
mega cool sind und mega gut mit Quarkus funktionieren, weil Apache Camel letzten Endes, also ich glaube, nein, ich gehe inzwischen davon aus, dass Apache Camel 90% nur noch in Quarkus verwendet wird. Also so wie die sich draufwerfen auf dieses Framework, das kann gar nicht anders sein. Also es gibt mehr als 300 Camel-Komponenten, die mit Quarkus einfach out of the box super gut funktionieren.
Wirklich? 300?
Ja, mehr als 300.
Bist du ja sicher?
Ja.
Damn.
Also steht hier sogar in der Kurzzusammenfassung, also mehr als 300 Camel-Komponenten, um alle möglichen Datenflüsse mit Quarkus-Services zu implementieren. Was macht Camel? Nochmal kurz zusammengefasst. Letzten Endes ist Camel ein Framework, mit dem man Datenrouting über eine Fluent API definieren kann. Das ist eigentlich alles. Und das aber unglaublich mächtig. Also stellt euch vor, ihr habt eine Extension für REST, ihr habt eine Camel Extension für ActiveMQ und ihr habt eine Camel Extension für GraphQL und ihr könnt dann mega easy einen Adapter schreiben, der Daten über einen REST-Hook entgegennimmt, dann noch auf eine GraphQL API per Post, per Mutation publiziert und nebenher noch den ganzen Quatsch auf eine ActiveMQ legt. Und ja, das geil. Sind gefühlt 5 Zeilen. Und ich denke, das und die REST-API-Geschichte ist, denke ich, 90% von dem, wie Quarkus verwendet wird. Also entweder zum Schreiben von einer API oder eben für integrative Aufgaben, dass man Daten aus irgendeinem Kafka aufpickt, sie dann transformiert und irgendwo anders hin tut, irgendwie vielleicht auch entcached in eine Datenbank schreibt und das macht man dann in der Regel mit Apache Camel. Also das ist so der grobe Überflug über Quarkus.
Genau, ich möchte noch kurz anmerken, ihr könnt auch nicht Java verwenden und einfach Kotlin benutzen.
Ja, weil Quarkus geht inzwischen auch mit Kotlin.
Genau, also es ist zwar noch Preview, genauso wie, wie das GraphQL-Modell von, wie das Modul von GraphQL SmallRai ist auch eine Preview, aber da funktioniert eigentlich schon fast alles mit, was Kotlin auch so bietet und ich finde es halt mega geil, weil du kannst halt sagen, ich habe hier irgendwie einen mega kleinen Service, der irgendwelche Datenobjekte entgegennimmt und irgendwie persistiert oder was weiß ich, dann schreibst du dir deine Data-Objekte einfach in Kotlin, voll geil und kannst da sehr easy dir einen nice kleinen Service schreiben und genauso habe ich es auch für mein Abschlussprojekt gemacht bei meiner Ausbildung und das war dann richtig geil, also ich hatte dann irgendwie deutlich weniger Code, als wenn ich es in Java direkt gemacht hätte und das kannst du auch nochmal bestätigen, denke ich. Ja, das
kann ich bestätigen. Also erstmal hat man mit Quarkus ohnehin schon 1000-mal weniger Code, als wenn man das mit out-of-the-box oder Standard-Java-EE nicht konfigurierten Frameworks aufsetzen möchte. Und dann nochmal Kotlin obendrauf, dann können die ganzen Go-Kinder eigentlich wieder auf den Spielplatz zurückgehen.
Oh, Shots fired. Ja, also ich find's einfach sehr nice. Schau dich das mal an, wenn ihr einen kleinen Microservice mal machen wollt.
Oder auch einen großen. Also ich bin nicht der Meinung, dass Quarkus nur für kleine Microservices taugt.
Ja, denke ich auch nicht tatsächlich.
Das ist ein letzten Endes, also sind wir mal ehrlich, wer hat denn den ganzen Quatsch, der nicht in MicroProfile drin ist, wer hat den denn jemals benutzt?
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
Also fehlt irgendwas? Also mir fehlt da nichts. Also ich habe nicht im Geringsten irgendwo mal
Union Types in GraphQL.
Ja, da haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Ja. Da müssen wir jetzt einfach dran arbeiten. Aber ich habe jetzt noch nichts gesehen, was mir jetzt im Java EE Standard drin war und was ich dann hier jetzt nicht mehr drin habe.
Ja, das stimmt schon. Ja, hast eigentlich recht.
In diesem Sinne
werfen wir unseren Stack weg. Und machen nur noch Quarkus?
Nein, mein nächstes Ziel ist ja tatsächlich, dass wir, also wir haben ja in unserem Java Enterprise Stack Juice und wir nutzen Juice ja momentan nicht gegen JavaX Inject, sondern gegen Google Juice Inject. Und wenn wir jetzt auf Jakarta.ee umsteigen, könnte ich mir vorstellen, dass wir zumindest die, die Add-Inject-Annotation auf JavaX-Inject umbauen, sodass man Klassen, die erstmal nur Beans bereitstellen, keine Juice-Module, also Projekte, die nur Beans bereitstellen, dass man die dann sowohl mit Quarkus verwenden kann, als auch mit Google Juice.
Mhm. Ja.
Das wäre jetzt so mein Sommerprojekt, Umstellung auf Java 11 plus Generalisierung von Google Juice und Umstiege von Java.ee auf Jakarta.ee.
Das wäre nice.
Ja, jetzt bräuchte man halt nur noch Zeit dafür, ne?
Genau. Und wie man mehr Zeit quasi bekommen kann.
Das macht heute unser Code der Woche.
Und zwar ist der Code der Woche nämlich der Text Expander.
Das ist eines der Software-Tools, die ich tatsächlich jeden Tag mega oft verwende. Und es ist eigentlich nichts anderes als ein Tool, welches dir Texte einfügt. Vorbereitete Snippets.
Ja, und ich bin immer wieder überrascht, wie nice das doch eigentlich ist, weil es ist halt sehr nice. Es ist.
Ich habe für jeden Quatsch habe ich so ein Snippet. Also Beispiel Einladung von einem Bewerber. Das heißt, ich mache mir ein Snippet und in diesem Snippet
sagt. Das darfst du jetzt nicht sagen. Du schreibst die
Einladung. Ich schreibe jedem Bewerber natürlich eine mega persönliche Nachricht. Und wenn ich jetzt sehr effektiv sein wollen würde, dann könnte ich im Konjunktiv besprochen jedem Bewerber dieselbe Nachricht schicken, indem ich von der Bewerbung in die Zwischenablage den Vornamen kopiere, mir dann ein Textexpander-Snippet bastle, das dann den Inhalt der Zwischenablage nimmt, nach dem Hallo platziert und dann einen Standardtext rausschreibt. Und ich habe dann innerhalb von 2 Sekunden diese E-Mail geschrieben.
Ja, und ich sehe jetzt gerade hier, es gibt es auch mit einer Team-Lizenz.
Genau, und dann könnten wir uns unsere Snippets teilen.
Das fände ich tatsächlich schon ganz geil.
Und 1000 Dinge habe ich. Also ich gehe jetzt hier mal durch und ich schaue mal, welche Dinge jetzt nicht so mega privat sind. Klassische Stammdaten, also deine VAT von der Firma, die man immer angeben muss, wenn man im Ausland was bestellt, die Kontoverbindung, die Kreditkartennummer, die E-Mail-Signatur.
Kannst du mal laut vorlesen?
Natürlich nicht.
Ach so.
Dann habe ich Teile, die ich in meiner POMIX im Elementar drin haben möchte, zum Beispiel das OWASP-Plugin, welches Security Scans macht, damit drin. Ich habe zum Beispiel die URL von Code Culture. Ich habe Teile, die wir in den Shownotes regelmäßig brauchen, damit drin. Und E-Mail-Adressen, alle möglichen Signaturen, meine Postadresse und mega cool.
Ja. Ich muss echt sagen, ich bin immer wieder erstaunt, was für ein geiler Workflow das doch ist. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich mir jetzt auch hole oder ob die Excentra da nicht mal in eine Teamlizenz investieren könnte.
Ja, also ich glaube, es wäre wesentlich günstiger, eine Teamlizenz zu nehmen. Und dann könnte man auch Dinge teilen, zum Beispiel der Jenkins-Hook. Also der Trigger von unserem GTA an den Jenkins, das ist einfach jedes Mal dasselbe.
Ja, oder unsere Firmenadresse.
Ja, oder die Firmenadresse oder unsere Telefonnummer.
Ja.
Und ich habe auch, es ist eigentlich echt, also ich habe auch so Dinge, wie die ich oft schreibe mit dem Kunden, zum Beispiel Backlog Refinement ist bei mir BR oder Anforderungserhebung und Dokumentation ist ANF.
Ah, sehr und nice.
Daily Stand-Up Meeting ist DSM. Also ich kann dann wirklich auch so im Slack und im Feature Demo FD und in der Kundenkommunikation halt diese mega krassen Fachbegriffe halt immer sauber benennen, ohne sie austippen zu müssen.
Und du machst es aber immer mit Semikolon und dann der.
Genau, also mein Pattern ist, und das ist, glaube ich, Best Practice unter den Text Expander User, dass man die Abkürzungen mit Semikolon einleitet, weil man macht nach einem Semikolon in der Regel immer ein Leerzeichen. Und wenn man dann zum Beispiel Semikolon Termin macht, dann kommt mein Terminlink im Outlook, wo man sich einen Termin mit mir schießen kann. Und dann gebe ich einfach ein, hey, schießt du doch einen Termin unter Strichpunkt Termin und dann ist alles nice.
Und weißt du, wie das, glaube ich, noch schneller wäre, wenn du nicht das deutsche Keyboard verwenden würdest?
Ja, da habe ich mich jetzt leider dran gewöhnt.
Ja, weil da ist der Key nämlich direkt neben dem was ist der letzte Buchstabe in der mittleren Reihe? Auf der rechten Seite?
Das L.
Genau, direkt neben L, ohne dass du Shift drückst. Und dann ist es direkt, also nochmal näher quasi. Und da kann man, glaube ich, einen richtig geilen Workflow einfach mitmachen. Also sehr nicer Code der Woche. Und da werde ich jetzt mal hier anfragen, ob man da nicht mal so eine Teamlizenz schießen kann.
Für ja, ich hab natürlich nicht eine Absage an den Bewerber, habe ich natürlich nicht.
Nein. Du Noob, du bist zu schlecht. Genau,
So geht's nicht. Also Text waren da mega coole Sache, vor allem wenn man viel kommuniziert und wenn man trotzdem öfters die richtigen Begriffe und Formulierungen drin haben möchte.
So, der No-Code der Woche, den das, will ich nicht aussprechen müssen.
Ja, deswegen macht es ich. Es ist sowohl ein YouTube-Video als auch ein Podcast, nämlich haben sich der israelische Comedian Sharak Shapira, den man vielleicht von der Partei kennt und von Stand-up-Shows und vielleicht auch von Skandalen, die in der Vergangenheit passiert sind, und der muslimische Journalist Tariq Bahi 6 Stunden getroffen, um über den Nahostkonflikt zu reden. Und ich habe noch nie eine so ausgeglichene und sinnvolle Diskussion gehört, die auf einer Nebenseite auch so unglaublich lustig war.
Okay.
Also Sharak Shapira ist in Israel geboren, bezeichnet sich selbst als Zionist, ist dann nach der zweiten Intifada nach Deutschland gekommen oder während der zweiten Intifada als 14-jähriger Junge, hat seinen Großvater beim palästinensischen Attentat in München verloren. Der war Teil der Olympiadelegation, also er hat definitiv eine Vergangenheit, und bei Tariq Bahi genauso. Also er hat viele Verwandte und Bekannte in Palästina, und die beiden begegnen sich in diesem schon sehr prägenden Konflikt für beide Personen, aber trotzdem auf einer Augenhöhe, ohne so in diesen Kitsch zu verfallen, dass man jetzt, was weiß ich, der Israeli trägt ein Palituch und der Muslim eine Kippa und alle haben sich irgendwie lieb, so ist es nicht. Aber es ist halt einfach ein unglaublich humoristischer Schlagabtausch zwischen den beiden. Und wer sich so ein bisschen für Comedy, Journalismus und den Nahostkonflikt interessiert, für den ist dieses Video sicherlich eine sehr kurzweilige 2 Stunden Angelegenheit. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Es hat mir sehr gefallen. Ich habe auch sehr viel gelernt.
Ja, ich höre mal auf jeden Fall rein. Hört sich lustig an.
Ja, Politik ist nicht so.
Nee, ich bin nicht so politisch engagiert.
Ja, also Nahostkonflikt und sowas verfolge ich eigentlich schon seit ich Kind bin. Weil eben, weil es da auch nicht so die tolle Lösung gibt, sondern weil es, glaube ich, eines der größten außenpolitischen Probleme ist, die wir momentan im europäischen Bereich haben. Und deswegen finde ich das sehr spannend und auch ein sehr, sehr gutes Vorbild, wie die beiden mit dem Thema umgehen. Also unbedingt mal anschauen.
Ja, was ihr auch anschauen solltet, sind Stellenangebote von der Excentra.
Genau, wir suchen nämlich
Leute.
Leute, genau.
Genau.
Und wir haben auch viele eingestellt, aber wir suchen immer noch.
Genau.
Und für Feedback könnt ihr uns schreiben auf @codeculturepod auf Twitter, codeculture@excentra.de. Ihr könnt uns einen Kaffee kaufen unter buymeacoffee.com/codeculture. Und in diesem Sinne, tschüss Lukas.
Ciao Markus.
Jetzt zeige ich dir mal kurz die lustigsten Fetzen aus diesem Video.
Ja, freue ich mich drauf.
Und wir essen dabei Hummus.
Hummus? Oh nein.